Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit meinem Kollegen Sebastian Franke aufzunehmen. Hallo Sebastian.
Hallo Franziska, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer.
Sebastian, wir möchten heute mal über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörern ein Begriff ist, nämlich über Kapitalismus. Häufig taucht der Begriff ja in direktem Zusammenhang mit einem anderen Begriff der Marktwirtschaft auf. Aber ich weiß nicht, ist das denn wirklich gleichzusetzen?
Ja, also es ist nicht grundsätzlich identisch, aber es ist so, dass nicht nur der Begriff oder die beiden Begriffe häufig zusammen auftauchen, sondern man natürlich auch in der historischen Sicht durchaus feststellt, dass das eine mit dem anderen üblicherweise Hand in Hand geht. Es ist ja so, dass wir uns schon immer gerne mal auch mit eher, ich sag mal, zeitlosen Themen auseinandergesetzt haben. Unsere Hörerinnen und Hörer kennen und schätzen ja, dass wir normalerweise schon das Ohr am Puls der Zeit haben. Aber weil es diese Woche ja mit wirtschaftlichen Nachrichten und auch mit der Veröffentlichung von ökonomischen Kennzahlen etwas dünn aussieht und wir zum anderen ja auch aus logistischen Gründen diese Folge schon zu Beginn der Woche aufnehmen müssen und von daher gar nicht die Möglichkeit haben, so aktuell zu sein, wie wir es sonst sind, haben wir uns gedacht, wir suchen uns mal ein eher grundsätzliches Thema aus, wie wir das ja in der Vergangenheit auch schon gelegentlich getan haben, wenn es zum Beispiel um Fragen ging, was ist eigentlich Handel und internationaler Austausch oder was ist Konsum, was machen eigentlich Zentralbanken. Da haben wir uns gedacht, dass wir uns diese Woche tatsächlich auch mal einen Begriff anschauen, der ja in vielerlei Hinsicht auch so eine Art Kampfbegriff ist und dem man auch viele als negativ empfundene Entwicklung zuschreibt. Und das ist, wie du schon richtig gesagt hast, einfach der Begriff Kapitalismus und eben auch der Begriff Marktwirtschaft, der eben gerne synonym auch verwendet wird. Wie gesagt, historisch durchaus auch gerechtfertigt durch das üblicherweise gemeinsame Auftreten der beiden. Und es ist so, dass ja auch oft der Begriff Marktwirtschaft verwendet wird, wenn eigentlich der Kapitalismus gemeint ist, weil man negative Konnotationen vielleicht vermeiden möchte, die mit diesem Begriff auch zusammenhängen und die viele Menschen damit in Verbindung bringen. Kapitalismus beschreibt grundsätzlich erstmal nichts anderes als eine Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der sich Produktionsmittel in privatem Besitz befinden. Das klingt so erstmal recht formal und da kann man vielleicht der eine oder andere noch nicht viel von ableiten. Das bedeutet letzten Endes, die Produktionsmittel, also das kann zum Beispiel Grund und Boden sein, auf dem was angebaut wird, das sind Produktionsanlagen, das sind Gebäude, in denen produziert wird. All die befinden sich eben in privatem Besitz und die Besitzer dieser Produktionsmittel stellen diese Produktionsmittel bereit für die Herstellung von Gütern. Und dafür lassen sie sich halt entlohnen. Und das passiert dadurch, dass sie den Arbeitern, die ihre Arbeitskraft einbringen in den Produktionsprozess, nur einen Teil des Mehrwerts auszahlen, der durch diese Arbeit erzeugt wird. Und an der Stelle sind wir auch schon bei einem häufig vorgebrachten Kritikpunkt, dass eben Kapitalismus im Prinzip synonym für Ausbeutung steht. Kann man tatsächlich so sehen, denn wie gesagt, der Mehrwert, der durch die Arbeitsleistung erzeugt wird, geht eben nicht komplett an diejenigen, die diese Arbeit leisten. Da lassen sich eben diejenigen, die die Produktionsmittel haben, dafür entlohnen, dass sie diese bereitstellen. Denn ohne die Produktionsmittel wäre ja auch die Arbeitsleistung nichts, was jetzt zu der Güterproduktion beitragen könnte. Denn man braucht ja zunächst mal beispielsweise Rohstoffe oder eben auch Produktionsanlagen. Und ein weiterer Kritikpunkt ist die Akkumulationswirkung, denn dadurch, dass man Erträge aus dem Besitz der Produktionsmittel zieht, kann man natürlich weitere Produktionsmittel erwerben und den Kapitalstock vergrößern. Das ist ja auch einer der wesentlichen Punkte, die eben Karl Marx festgestellt und aufgeworfen hat, dass eben diese Akkumulationswirkung und Besitz sich konzentriert. Was ist denn im Gegensatz dazu Marktwirtschaft, Franziska?
Genau, also Marktwirtschaft bedeutet per se zunächst mal nichts anderes, als dass die Koordination wirtschaftlicher Prozesse, also beispielsweise die Entscheidung über Produktionsmengen und auch den Preis, durch Marktmechanismen erfolgt. Also das klingt jetzt sehr, sehr hochgestochen. Man könnte es ein bisschen einfacher sagen, was man wahrscheinlich auch öfters mal im alltäglichen Gebrauch so sagt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Denn Anbieter oder Produzenten, die stehen mit ihren Gütern im Wettbewerb mit anderen Anbietern oder Produzenten. Und die Nachfrager, also die Verbraucher, die stehen mit ihrer Zahlungsbereitschaft im Wettbewerb mit anderen Nachfragern. Also sprich, es gibt zum einen diejenigen, die die Güter oder Dienstleistungen produziert haben, und dann gibt es in der Regel ja nicht nur einen, sondern also es ist in der Regel kein Monopol, sondern man hat eben einen Wettbewerb, und da muss man eben schauen, wie setze ich meinen Preis oder wie setzt der eine Produzent seinen Preis, was macht der andere, dann kann man ja, wenn man zu stark voneinander abweicht, wird es schwierig, Nachfrager zu finden für einen der beiden. Und bei den Nachfragern ist das eben ganz genauso. Wie viel ist mein Nachbar bereit, für das Gut zu bezahlen, und wie viel bin ich bereit, dafür zu bezahlen? Und wenn wir jetzt einen idealtypischen Markt hätten, dann findet sich eben schließlich ein Gleichgewichtspreis. Also ein Preis, zu dem die Produzenten ihr Gut anbieten möchten und zu dem die Verbraucher das Gut auch nachfragen würden. Das ist so das Ideale, ja. Wie sieht der perfekte Markt aus? Da ist es dann aber eben so, falls jetzt eben es Anbieter gibt, die zu diesem Gleichgewichtspreis nicht verkaufen möchten, dann werden sie ihre Güter eben nicht los. Aber alle anderen bekommen eben diesen geforderten Preis. Und auf der Nachfrageseite ist es genauso. Diejenigen, die zu diesem Preis das Gut nicht erwerben möchten, die bekommen das dann eben am Ende auch nicht. Und alle anderen können sich das dann eben zu diesem Preis leisten. Jetzt ist es ja aber teilweise so, dass der Marktpreis nicht unbedingt die Bedürfnisse aller Marktteilnehmer befriedigt. Inwiefern ist das denn noch ein Kritikpunkt?
Naja, du hast es ja eben gesagt. Anbieter, die zu einem bestimmten Preis nicht verkaufen wollen, die bleiben eben auf ihren Gütern sitzen. Und Nachfrager, die eben einen bestimmten Preis nicht zahlen wollen, die gehen halt leer aus. Also das ist natürlich gut auf der Anbieterseite für alle Anbieter, die ihr Gut auch noch für einen niedrigeren Preis abgegeben hätten. Die bekommen halt einen Preis, der über ihrer Mindestforderung, ihrem Mindestanspruch liegt. Und auf der Nachfrageseite ist das für uns Nachfrager dann gut, wenn unsere Zahlungsbereitschaft eigentlich höher gelegen hätte als der Marktpreis. Also wenn ich zum Beispiel ein Gut, für das ich auch 100 Euro bezahlt hätte, für 50 Euro bekommen kann. Ja, das ist natürlich dann für diejenigen schlecht, dem dieses Gut entweder, der das Gut gerne haben würde und dem es aber diese 50 Euro nicht wert wäre, oder der schlicht und ergreifend diese 50 Euro nicht hat. Und das ist natürlich auch ein Kritikpunkt. Insbesondere auf der Nachfrageseite ist es ja schon kritisch, wenn eben die Nachfrager hier ihre Bedürfnisse nicht decken können. Vor allen Dingen dann, wenn wir da über Grundbedürfnisse reden, wie Nahrung oder eben ein Dach über dem Kopf zum Beispiel. Und das ist auch einer der Gründe, warum ja oft gefordert wird, dass bestimmte Güter, der Zugang zu bestimmten Gütern eben nicht über Marktmechanismen geregelt wird. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum man sagt, sowas wie Trinkwasserversorgung oder Krankenhäuser, die möchten wir gerne eher in öffentlicher Hand haben, weil wir eben glauben, dass das sinnvoller ist. Und es ist natürlich so, es gibt ja zum Beispiel durchaus privat organisierte Unternehmen im Bereich der Gesundheitsversorgung oder auch im Bereich der Versorgung mit beispielsweise Strom oder Wasser. Aber es ist halt so, dass da dann Märkte ja auch oft reguliert sind. Zum Beispiel der Markt für Gesundheitsleistungen ist ja weit weg von einem unregulierten Markt. Da wird zwar profitorientiert gearbeitet in den Krankenhäusern, was ja auch oft kritisiert wird. Aber es ist ja so, dass es hierzulande verschiedene Systeme gibt, zum Beispiel eine gesetzliche Krankenversicherung, über die eben dann der Zugang zu der gesetzlichen Versicherung geregelt wird. Das ist halt eben kein rein marktwirtschaftlich orientierter Sektor in diesem Bereich, dass eben sozusagen die Preise für eine bestimmte Behandlung sich am Markt bestimmen würden. Und da sieht man eben, dass das auch passiert, dass eben in vielen Fällen der Zugang zu bestimmten Gütern eben nicht, zumindest nicht ausschließlich, über Marktmechanismen geregelt wird. Und ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel die Diskussion für die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen. Das ist ja auch was, was derzeit in der Diskussion steht, weil eben festgestellt wird, dass Menschen mit marktlich ermittelten Mietpreisen durchaus Probleme bekommen. Und da muss man mal schauen, wie das weitergeht.
Ja, aber sprich, und vor allem auch mit diesen ganzen oder auch mit den Diskussionen, die am Laufen sind, lassen sich ja Marktwirtschaft und Kapitalismus nicht miteinander gleichsetzen, wie das teilweise gerne geschieht, richtig?
Ja, also es ist tatsächlich grundsätzlich beides erstmal zwei verschiedene Dinge, beziehungsweise nicht unbedingt zwei verschiedene Dinge. Häufig ist es auch in der historischen Literatur so angesehen, dass Marktwirtschaft Bestandteil einer kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist. Wie gesagt, man stellt ja auch historisch fest, dass beides meistens Hand in Hand geht. Aber auch da wäre es dann eben keine Gleichsetzung der beiden Begriffe, sondern eben das eine als Bestandteil des anderen gesehen. Es gibt aber natürlich auch historisch Gegenbeispiele, auch wenn das nicht allzu viele sind. Also man kann sich zum Beispiel ja durchaus vorstellen, dass auch Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen, die sich aber nicht im Privatbesitz befinden. Da muss man ein bisschen suchen, um etwas zu finden. Aber es gibt zum Beispiel einen Zeitraum in Jugoslawien zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und so den 80er Jahren. Da gab es die sogenannte Arbeiter-Selbstverwaltung. Da haben also Betriebe unter der Führung der Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, dann eben auch für sich quasi ohne einen zentralen staatlichen Plan festgelegt, wie sie wirtschaften wollen und standen da dann auch in gewisser Weise miteinander im Wettbewerb. Das gibt's also auch oder gab es auch. Und umgekehrt kann man aber natürlich auch sich gut vorstellen und hat auch das in der Vergangenheit gesehen, dass Unternehmen sich zwar im Privatbesitz befinden, dass die aber trotzdem staatlichen Planvorgaben für die Produktion folgen. Ja, das stellt man zum Beispiel immer wieder dann auch fest, wenn man von einer Kriegswirtschaft redet, wo also ein Land sich im Krieg befindet und dann die Wirtschaft eben für Rüstungszwecke in vielen Fällen produziert, was dann natürlich nach staatlichen Vorgaben erfolgt. Das trifft halt auch zu beispielsweise auf die Wirtschaftsordnung im nationalsozialistischen Deutschland ab 1933. Da ist ja auch ist durchaus nicht so, dass man da nicht viele Beispiele finden könnte für ganz klassische Großkapitalisten, wo sich oft solche Betriebe tatsächlich noch in einzelner Hand, also im Besitz einzelner Menschen oder zumindest Familien befinden. Wie gesagt, diese ganz klassischen, tatsächlich dann auch namentlich bekannten Großkapitalisten, die ja auch unglaublich reich damit geworden sind, die aber natürlich dann auch den zentralen Plänen für die Wirtschaft, insbesondere eben für die Aufrüstung des nationalsozialistischen Deutschlands, dann gefolgt sind.
Okay, also sprich, es ist nicht miteinander gleichzusetzen, kann miteinander einhergehen. Kritik wird jetzt aber dennoch gleichermaßen an beiden Prinzipien geübt. So zum Beispiel auch, wenn es um die Besitzkonzentration geht, die du schon angesprochen hattest.
Genau, das wird häufig als schon mal grundsätzliche Gerechtigkeitsfrage gesehen. Besitz in den Händen weniger konzentriert, ist halt für viele Menschen einfach eine Gerechtigkeitsfrage. Warum hat der eine viel und der andere wenig? Ist ja auch gut nachvollziehbar, dass man das in Frage stellt. Und es ist halt auch so, dass eben durch diese Akkumulationswirkung das auch noch verstärkt wird, diese Unterschiede. Und es gab ja auch Versuche, das aufzubrechen. Ne? Oder gibt es auch immer wieder, indem man zum Beispiel versucht, Menschen in der Breite der Bevölkerung eben auch an Produktivkapital zu beteiligen. Ein Versuch, der für uns beide auch in gewisser Weise von besonderer Bedeutung ist, sind ja die vermögenswirksamen Leistungen. Die gehen wesentlich zurück auf Georg Leber. Der war damals in den 60er Jahren, wenn ich mich nicht irre, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bausteine Erden. Und der hat diese vermögenswirksamen Leistungen sozusagen dann auf den Weg gebracht in Gesprächen mit den Arbeitgebern. Und weil damals man festgestellt hat, dass die etablierten Banken gar nicht großes Interesse haben an diesen ja vergleichsweise Kleckerbeträgen, die Arbeitnehmer dann damals anlegen wollten und konnten aus diesen vermögenswirksamen Leistungen. Das waren anfangs 7 D-Mark im Monat maximal. Und damit wollten sich die etablierten Banken eigentlich nicht befassen, weil ihnen das zu viel Kleinarbeit war. Und Georg Leber meinte dazu, die Banken kommen mir vor wie ein alter Hund, der satt ist. Den kann man ruhig einen fetten Knochen hinhalten und der knurrt nicht mal. Und letzten Endes wurde dann unter Einbeziehung des Deutschen Gewerkschaftsbunds und der gewerkschaftlichen Vermögensholding eine Bank ins Leben gerufen namens Bank für Spareinlagen und Vermögensbildung. Und das ist genau die Bank, die heute ING Diba AG heißt. Das heißt, das ist unser Arbeitgeber. Und von daher ist das natürlich was, was mich auch immer schon so besonders interessiert hat, das weiterzuverfolgen, was dann auch daraus geworden ist. Ja, also diese vermögenswirksamen Leistungen, die dann zum Beispiel bei dieser Bank für Sparanlagen und Vermögensbildung angelegt wurden. Die waren ja eigentlich dafür gedacht, dass eben die Arbeitnehmer sich damit tatsächlich auch Vermögen, Kapital aufbauen konnten und eben nicht diese Beträge dafür gedacht waren, konsumiert zu werden. Die Konsumbedürfnisse sollte der normale Arbeitslohn decken und darüber hinaus wollte man den Menschen eben ermöglichen, sich produktiv Kapital aufzubauen. Aber Georg Leber hat dann etwas später auch resigniert selber festgestellt, dass diese Beträge nach der Ansparphase, die waren eine Zeit lang dann, lagen die fest und waren dann verfügbar, dass die dann eben nicht genutzt wurden, um dann eben Produktivkapital, also zum Beispiel Wertpapierbesitz, Aktienbesitz zu erwerben, sondern dass die dann doch auch nur für einzelne größere Konsumanschaffungen verwendet wurden. Und das hat ihn dann natürlich auch etwas resignieren lassen in der Hinsicht. Und es gibt natürlich auch noch den anderen Ansatz an Kritik an diesem Projekt, dass man eben sagt, hey, wenn wir tatsächlich es versuchen oder wenn wir tatsächlich es auch hinkriegen, dass in breiter Hand Menschen eben auch auf der Arbeitnehmerseite Kapitalbesitz haben, dann wird es natürlich auch immer schwerer, das ist ein klassischer Kritikpunkt von linker Seite, wird es halt auch immer schwerer, Politik, die auch mal gegen Kapitalinteressen gerichtet ist, durchzusetzen. Das ist auch ein Diskussionspunkt, der zum Beispiel bei der Diskussion um die Altersrente immer wieder, um die Aktienrente immer wieder auftaucht.
Aber es gibt ja noch einige Kritikpunkte mehr und einer davon ist sie auch, dass eben durch diese ja, Gewinnorientierung oder Profitmaximierung auch einiges vielleicht auf Kosten der Allgemeinheit passiert. Da könnte man jetzt oder man kann in dem Fall ganz gut über externe Kosten sprechen, aber es gibt ja auch externe Gewinne. Wie steht das denn im Verhältnis zum Kapitalismus?
Naja, zunächst mal ist es eine Frage, die sich eigentlich fast unabhängig vom Kapitalismus stellt, insofern, als dass natürlich auch in einer kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung grundsätzlich ein Unternehmer sich entscheiden kann, verantwortungsvoll zu wirtschaften, wenn er das dann möglicherweise eben auf Kosten seiner eigenen Profite tut. Also das entbindet natürlich niemanden aus einer Verantwortung. Tatsächlich ist es aber so, dass ein Wettbewerb, der ja in vielen Fällen bei vielen Produkten doch größtenteils ein Preiswettbewerb ist, weil Produkte ja weitestgehend austauschbar sind. Also ob ich jetzt meine Margarine von dem einen oder anderen Hersteller beziehe, das ist mir größtenteils vermutlich egal. Ich kaufe dann vielleicht im Zweifelsfall da, wo es in der jeweiligen Woche gerade im Angebot ist. Ob ich mein Auto von dem einen oder anderen Hersteller beziehe, ist mir vielleicht nicht egal, weil da ja auch Dinge wie Prestige und Image und so weiter oft dranhängen. Aber grundsätzlich sind ja Konsumgüter oft untereinander austauschbar. Und von daher stehen die natürlich in einem überwiegenden Preiswettbewerb zueinander. Und da ist natürlich so, wenn dann eine, ich sag mal, produktionsseitige Einschränkung, um zum Beispiel bestimmte Umweltbelastungen nicht zu erzeugen, wenn so eine produktionsseitige Einschränkung dann stattfindet, dann sorgt das natürlich häufig für höhere Kosten. Und damit ist dann die Frage, kann ich eben diese höheren Kosten dann am Markt durchsetzen, weil eben Menschen auch bereit sind, für so ein ökologisch freundlich hergestelltes Produkt mehr zu bezahlen? Oder kann ich das nicht? Dann geht das nur, wenn ich diese umweltfreundliche Produktweise eben auf Kosten meines eigenen Profits durchführe. Und das ist natürlich dann schon eine strukturelle Frage, gerade wenn ja auch Unternehmen untereinander im Wettbewerb stehen, nicht nur auf der Seite der Produkte, die sie herstellen, sondern auch auf der Seite des Kapitals, das sie für ihren eigenen Produktionseinsatz brauchen. Ja, wenn ich als Unternehmen weniger Profit mache, dann kriege ich vermutlich für einen Kredit, den ich für meinen Produktionsprozess brauche, schlechtere Konditionen von der Bank, weil die Rückzahlung unsicherer ist. Und wenn ich mich über den Kapitalmarkt refinanziere, wo Renditeerwartungen herrschen, habe ich es auch schwerer. Ja, also das ist tatsächlich so, das kann man nicht ganz voneinander trennen. Man kann es theoretisch voneinander trennen, aber in der Praxis ist es so, dass es natürlich so ist, dass die Internalisierung von externen Kosten letzten Endes schon im Zweifelsfall vorgegeben sein muss, weil ansonsten die Umstände in marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaften und Wirtschaftsordnungen einen schon dazu zwingen, eben die Rendite an erste Stelle zu setzen.
Aber dazu gibt es ja auch durchaus bereits etablierte Maßnahmen, also wie beispielsweise Zertifikatehandel oder Pijoux-Steuern. Also da sind ja schon einige Mechanismen tatsächlich in Gange und werden genutzt.
Genau, das ist eben das, was ich angesprochen habe, die Internalisierung externer Effekte, eben dadurch, dass man dafür sorgt, dass Kosten, die ansonsten die Allgemeinheit zu tragen hätte, eben durch Beeinträchtigung der Lebensgrundlagen, dass die eben in eine operationalisierbare Form gebracht werden und sich tatsächlich auch für das produzierende Unternehmen dann eben als Kosten niederschlagen und man eben nicht die Nutzung der allgemeinen Lebensgrundlagen umsonst hinterhergeworfen bekommt. Und das ist eben tatsächlich in dem Fall eine regulatorische Maßnahme, ohne die es offenbar nicht geht.
Was man natürlich bei aller berechtigter Kritik auch nicht vergessen sollte, unter Kapitalismus und Marktwirtschaft ist tatsächlich der Wohlstand von Menschen enorm gestiegen, und zwar auch für Menschen am unteren Ende der Einkommensspanne. Also wir sehen das gerade über die letzten Jahre und Jahrzehnte, insbesondere auch seit große ehemals oder offiziell immer noch sozialistische Staaten auch zumindest teilweise nach marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Prinzipien ihre Wirtschaft ordnen, dass zwar Konzentrationsprozesse für Einkommensungleichheit und damit auch für einen Anstieg relativer Armut möglicherweise sorgen, aber wir sehen auch, dass während Ungleichheit innerhalb von Ländern in den letzten Jahren und Jahrzehnten gestiegen ist, hat Ungleichheit international im Vergleich zwischen Ländern abgenommen. Und eine weitere Errungenschaft ist auch, dass absolute Armut, also wirklich die existenzielle Not, irgendwas zu beißen zu haben, und wenn es vielleicht nur eine Schale Reis ist, absolute Armut betrifft einen geringeren Anteil der Weltbevölkerung als je zuvor. Und wir wollen natürlich zu guter Letzt auch noch festhalten, dass wir auch als Ökonomen natürlich auch nicht im Besitz ultimativer Wahrheiten sind. Der heutige Beitrag soll ganz sicher keinen Schlussstrich unter irgendeine Diskussion ziehen. Diskussionen um Wirtschaftsweise, um die richtige Art zu wirtschaften und auch um Verteilungsfragen hat es immer gegeben, und die soll es bitte auch weiterhin geben. Wir hoffen halt nur, dass wir vielleicht ein bisschen zur Klärung von Begriffen beitragen konnten und dass vielleicht der oder die eine oder andere jetzt ein bisschen besser versteht, worum es in manchen Diskussionen geht. Und vielleicht konnten wir auch dazu anregen, sich selbst noch etwas tiefergehend mit dem Thema zu befassen.
Ja, danke dir für das Gespräch, Sebastian. Und natürlich vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen für uns haben, hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, wo wir dann wieder direkt im Anschluss an die EZB-Sitzung aufnehmen werden. Bis dahin noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!